Von echter Lebensqualität kann im schlimmsten Fall keine Rede mehr sein. Wir sprechen hier von der fruchtbaren Zeit einer Frau. Und das ist die Zeit, in der eine Frau eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit sein sollte.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paracelsus Lab Podcast, der Podcast für eine revolutionäre Perspektive auf Gesundheit und Krankheit. Und wir wollen heute ein Thema aufgreifen. Und für die, die jetzt schon reingelesen haben, haben es vielleicht im Titel schon gesehen. Wir wollen über Endometriose sprechen. Eine doch sehr weit verbreitetes Krankheitsbild, was ja eher eine missverstandene Erkrankung ist, obwohl es so viele Menschen betrifft. Wenn wir die Zahlen uns anschauen, reden wir von 10-15% weltweit. Viele Frauen im gebärfähigen Alter sind also davon betroffen. Und ich werde nicht alleine dazu sprechen, sondern habe mir dazu eine echte Expertin eingeladen, Petra Liedl, Heilpraktikerin, Dozentin bei Paracelsus, und ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Frau Liedl, bevor wir in das Thema Endometriose einsteigen, für die Zuhörenden einmal, dass Sie sich kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Petra Liedl, bin seit 20 Jahren Heilpraktikerin in eigener Praxis. Ich habe mich von Anfang an auf die Frauen- und Kinderheilkunde spezialisiert und bin seit 15 Jahren Dozentin an den Paracelsus Gesundheitsakademien, was ich sehr, sehr gerne mache.
Sehr schön. Wenn wir uns dieses Thema Endometriose, wenn wir uns dem wirklich nähern und wir wollen versuchen, alle mitzunehmen, wir haben uns im Vorgespräch schon verständigt, es ist ein breites Thema, ein tiefes Thema, viele Menschen, die betroffen sind. Wir wollen aber wirklich beim Beginn starten und erstmal überhaupt klären, was genau ist denn Endometriose? Und wie verbreitet, ich habe gerade schon mal so ein paar Zahlen genannt, wie verbreitet ist diese Erkrankung?
Endometriose heißt, dass sich Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter befindet. Das heißt, man spricht auch von versprengter Gebärmutterschleimhaut. Und diese Gewebeinseln oder Gewebeteile, die heften sich an verschiedene Stellen im Bauchraum und verwachsen dort. Zum Beispiel an den Eierstöcken, an den Eileitern, am Darm, an der Blase oder im Douglasraum. Das ist die tiefste Stelle zwischen Gebärmutter und Darm. Und diese Gewebeinseln nennt man Endometrioseherde. Und diese Herde verhalten sich zyklusabhängig. Sie verhalten sich wie die Gebärmutter selbst. In der ersten Zyklushälfte wachsen sie heran und bei der Menstruation bluten sie. Aber, und das ist das Problem, im Gegensatz zur Gebärmutterschleimhaut können diese Gewebeteile nicht abfließen. Und dieses Endometrioseblut, das nicht abfließen kann, bildet die sogenannte Schokoladenzyste. Und darunter versteht man eine gutartige, mit Blut gefüllte Eierstockzyste. Und die Erkrankung ist tatsächlich sehr verbreitet. Die Zahl der Endometriose-Diagnosen ist deutlich angestiegen. Im Jahr 2022 zum Beispiel erhielten etwa 10 von 1000 Frauen diese Diagnose. Also es entspricht einem Anstieg von 65% im Vergleich zum Jahr 2012. Das ist natürlich auch auf ein verstärktes Bewusstsein für die Krankheit zurückzuführen. Das heißt, von ärztlicher Seite her denkt man verstärkt an die Möglichkeit, dass es sich bei starker Dysmenorrhoe, also schmerzhafter Periodenblutung, um Endometriose handeln könnte.
Wenn wir auf die Symptome und vielleicht auch die Ursachen versuchen, näher einzugehen. Sie haben das gerade sehr schön beschrieben, was letztendlich zyklisch bedingt auch passiert. Welches sind so typische Symptome, vielleicht auch Erstsymptome, noch bevor vielleicht die Diagnose gestellt worden ist? Was tritt da am häufigsten auf?
Also hervorzuheben sind in erster Linie die furchtbaren, krampfartigen Schmerzen. Endometriose kann zwar im ganzen Körper Schmerzen verursachen, jedoch sind es meistens starke Unterbauchbeschwerden in Form von außergewöhnlich starken Menstruationsschmerzen. Und die können so ausgeprägt sein, dass es zu geburtsähnlichen oder wehenähnlichen Schmerzen kommt, begleitet von Übelkeit, Erbrechen bis hin zur Ohnmacht. Aber die Schmerzen können auch zyklusunabhängig auftreten. Und hinzu kommt, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen der Anzahl der Herde und der Stärke der Symptome. Weniger oder kleinere Herde können sehr ausgeprägte Probleme verursachen. Größere dagegen können symptomlos bleiben und umgekehrt. Das heißt, manche sogenannte Endofrauen, so kürzt man das oft ab, ja, Endofrauen, haben nur leichte Beschwerden, andere dagegen leiden sehr stark unter der Krankheit. Aber es muss nicht unbedingt korrelieren mit der Anzahl der Herde.
Und wenn man sich das anschaut und sich auch näher vorstellt, welche gerade auf Schmerzsymptomatik auch andere Begleitsymptome damit entstehen, gibt es typische Verläufe, will ich nicht sagen, aber gibt es auf das Leben bezogen der betroffenen Frauen, wie wirkt sich das aus? Also wie spielt sich das ab? Wie können wir uns das vorstellen?
Die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit einer Endometriose-Betroffenen können stark eingeschränkt sein. Zum einen treten die Schmerzen zwar meist zur Regelblutung auf, aber zum anderen können auch ganz alltägliche Dinge wie Wasserlassen oder Stuhlgang zur Tortur werden. Nämlich dann, wenn sich die Endometrioseherde auf Blase oder Schleimhaut angesiedelt haben. Die Schmerzen treten auch oft bei Geschlechtsverkehr auf, was eine Partnerschaft sehr belasten kann. Und die Schmerzen sind mal stärker, mal schwächer. Sie strahlen auch gerne in den Unterbauch aus, in den Rücken, in die Beine. Und das Denken einer Endometriose-Patientin kreist nachvollziehbarerweise unaufhörlich um die nächste Periodenblutung und um ein geeignetes Schmerzmanagement. Und die betroffenen Frauen entwickeln mit der Zeit panische Angst vor jeder Menstruationsblutung. Aber die Begleiterscheinungen sind darüber hinaus noch natürlich Müdigkeit und Erschöpfung. Man ist chronisch krank. Chronische Krankheiten stressen, nicht nur psychisch, vor allen Dingen auch körperlich. Es kommt zu einem vermehrten Auftreten von Allergien und Autoimmunerkrankungen, weil das gesamte Milieu im Körper einer Endometriosefrau auf Entzündung ausgerichtet ist. Demnach auch eine erhöhte Infektanfälligkeit. Aber durch das saure Milieu, durch die ganzen Verklebungen, durch die anhaftenden Gewebeteile, kann natürlich auch Unfruchtbarkeit eine Folge sein. Und von echter Lebensqualität kann im schlimmsten Fall keine Rede mehr sein. Und wir sprechen hier von der fruchtbaren Zeit einer Frau. Und das ist die Zeit, in der eine Frau eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit sein sollte. Was besonders tragisch ist. Die fruchtbare Zeit ist eigentlich die beste Zeit einer jeden Frau.
Ich glaube, nicht nur ich stelle mir die Frage, wahrscheinlich viele und auch betroffene Frauen stellen sich die Frage, was gibt es an Forschungsergebnissen, was gibt es aus der Medizin, wenn wir in Richtung der Ursachen schauen und uns da genauer oder auch Risikofaktoren vielleicht identifizieren können, die zur Entwicklung der Endometriose beitragen.
Also warum eine Endometriose genau entsteht, das konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Man vermutet, es ist ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren, die das Krankheitsgeschehen begünstigen. Zum Beispiel hormonelle Fehlregulationen, Belastungen mit Umweltgiften und vor allen Dingen eine Störung des Immunsystems. Aber es ist wahrscheinlich die Summe des Ganzen, es wird auch eine genetische Veranlagung diskutiert, aber genau weiß man es nicht. Die Theorien, die es gibt, finde ich persönlich derart abstrus, dass ich sie an der Stelle nicht nennen möchte.
Aber sicherlich die Teilbereiche, die Sie gerade genannt haben, gerade auch das aktive Immunsystem, die chronische Entzündungssituation, die logischerweise bei Nicht-Abtransport des Gewebes, was physiologisch in der Gebärmutter sonst üblich wäre, dann natürlich für weitere Entzündung, weitere immunologische Aktivität sorgen würde, sind sicherlich auch Ansatzpunkte, die man im therapeutischen Kontext auch nochmal besprechen kann. Auch begleitend in der Therapie kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber Sie haben eben eingangs schön auch beschrieben, wie die Zunahme eigentlich auch der Zahlen angeht. Und das heißt aber auch schon, dass wir in der Diagnostik sicherlich auch einen Fortschritt gemacht haben. Davon gehe ich aus. Aber wie würde heutzutage Endometriose diagnostiziert werden und welche Herausforderungen gibt es dabei?
Also der erste Weg einer Frau, die unter außergewöhnlich starken Menstruationsschmerzen leidet, führt in die gynäkologische Arztpraxis. Dort folgt als allererstes eine Ultraschalluntersuchung, aber die endgültige Diagnose kann erst nach einer Bauchspiegelung gestellt werden. Denn um über Ultraschall die Herde zu erkennen, benötigen die Ärzte sehr viel Erfahrung und Übung und diese fehlt oft. Und deshalb gilt auch laut medizinischer Leitlinie die Bauchspiegelung als sicherer Nachweis. Dabei wird die Bauchhöhle mit einer Kamera untersucht. Es werden Gewebeproben entnommen, anschließend untersucht und dann die Diagnose gestellt. Aber eine Endometriose kann auch völlig unbemerkt bleiben und ist dann oft ein Zufallsbefund im Rahmen der Abklärung eines unerfüllten Kinderwunsches.
Und dann sicherlich auch ein Thema, also wir haben Zahlen genannt, wie häufig das quasi mit auftritt. Und ich glaube, dass die Dunkelziffer nochmal deutlich größer ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum wird oft so spät auch vielleicht an diese Diagnose überhaupt gedacht? Oder warum braucht es eben auch etwas länger? Oder was müsste passieren, um die Diagnose zu beschleunigen?
Es braucht auf jeden Fall Gynäkologen und Gynäkologinnen, die die Frau, die über schmerzhafte Periodenblutung klagt, 100% ernst nehmen. Eine meiner Endometriose-Patientinnen hat mir erzählt, dass sie ihrem Gynäkologen angeboten hat, dass sie sich in dieser für sie extrem schmerzhaften Zeit der Periode, dass sie sich vom Taxi abholen lässt und sich zu ihm fahren, damit er sieht, in welchem Zustand sie ist, damit er ihr glaubt, dass das kein normaler Periodenschmerz ist. Das ist im Grunde die erste Hürde, die eine Frau nimmt oder nehmen muss, einen Arzt zu finden, der das ernst nimmt und nicht sagt, gut, Sie sind eben eine besonders schmerzsensitive Frau. Also das ist das Allerwichtigste. Hinzu kommt, dass sie über die Ultraschalluntersuchung, die dann auch noch oft privat bezahlt werden muss, noch nicht mal eindeutig zu erkennen ist. Nur die Spezialisten, die mit tief infiltrierender OP-Methode vertraut sind und die wirklich hauptsächlich sich um solche Frauen kümmern, mit solchen Schmerzen und solchen Unterbauchproblemen, die sind oft in der Lage, anhand von bestimmten Häufungen von Schattierungen im Ultraschallbild die Endometriose ja insoweit zu erkennen. Für die anderen braucht es wirklich die Bauchspiegelung. Und noch dazu, wenn die Herde so versteckt sind, ja, dann braucht es unbedingt eine Bauchspiegelung. Und es ist gar nicht so selten, dass eine Frau sagt, man hat so 3, 4, 5 Herde gesehen und das war so eine OP von 1 bis 2 Stunden. Und in dem Moment, wo eröffnet wurde, der Bauchraum, wurde die OP mal ganz schnell zu 6 bis 8 Stunden ausgedehnt. Ja, weil die einfach nicht zu erkennen sind vorher. Und es dauert einfach auch heute noch immer viel zu lang, bis diese Diagnose gestellt wird. Im Schnitt zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und der endgültigen Feststellung und der Diagnose vergehen 4 bis 7 Jahre, manchmal mehr als 10 Jahre. Und ich bin immer noch persönlich entsetzt, wenn die Patientin von mir als Heilpraktikerin das Wort Endometriose zum ersten Mal hört.
Über Ursachen haben wir eben schon gesprochen oder auch Wechselwirkungen, Themen, die eine wichtige Rolle spielen. Sie haben eben Risikofaktoren benannt. Wenn wir in diese ursächliche Betrachtung reingehen, auch die vielleicht auch laienhafte Frage zu stellen, wie kommt denn das Gewebe dorthin oder warum entscheidet es sich dafür, so zu agieren? Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber auch die Frage, hormonelle Veränderungen nochmal genauer in den Fokus zu rücken. Welche Rolle spielen Hormone bei der Entwicklung und dem Verlauf der Endometriose?
Die Endometrioseherde sind ganz klar hormonabhängig. Und vereinfacht könnte man sagen, Östrogene fördern die Endometriose und Gestagene hemmen sie. Und Gestagene werden vor allem zur oralen Empfängnisverhütung in Form der Antibabypille eingesetzt. Gestagene sind synthetische Gelbkörperhormone, die in ihrer Wirkung dem körpereigenen Progesteron ähneln. Und oft wird das Progesteron auch als körpereigenes Gestagen bezeichnet. Ich wollte ganz kurz noch etwas zu der anderen Frage sagen. Kann ich das noch anfügen?
Ja, unbedingt.
Kommt es nun zu einer Operation, und das ist mir ganz wichtig, die Information, dann sollte sich die Frau ausschließlich an eine eigens dafür ausgerichtete, spezialisierte Klinik wenden. Und das ist nicht eine allgemeine Frauenklinik, sondern In München zum Beispiel ist es das MIC-Zentrum, M-I-C. Zum Beispiel gibt es eins in der Leopoldstraße im Pallas-Haus. Und es ist ganz wichtig, dass man sich ausschließlich dem absoluten Spezialisten auf diesem Gebiet anvertraut. Denn die Operation einer tief infiltrierenden Endometriose, die beherrschen nur ganz wenige. Und es geht darum, dass die Herde auf Harn, vor allen Dingen Harnblase und Darmwand, so professionell entfernt werden, dass die Organfunktion erhalten bleibt. Das ist mit tief infiltrierender Operationsmethode gemeint. Die beherrschen nur wenige. Also man muss genau darauf achten, wohin man sich wendet. Denn es gibt Frauen, die sagen hinterher, wissen Sie, am liebsten hätte ich meine Endometriose zurück, weil da hatte ich nur alle 4 Wochen Schmerzen. Und jetzt nach der Operation, die weniger gut geglückt ist, habe ich sie rund um die Uhr.
Gibt es dafür Ursachen, warum die Schmerzen dann postoperativ zunehmen?
Es ist normalerweise eine umfassende, eine sehr flächenübergreifende Operation, wenn es viele Herde sind. Und noch dazu, wenn Blase und Darm betroffen sind. Es ist hinterher ein starker Wundschmerz oft zu fühlen. Es tritt viel Wundsekret aus. Und das macht wiederum auch Entzündungen im Bauchraum. Also es ist auf jeden Fall ein großes Wundgefühl. Eine Patientin sagte mal, es fühlt sich an, als würde sie sich auf ein Messer setzen. Das kann man dann sehr, sehr gut ganzheitlich, komplementär, medizinisch, alternativ behandeln mit entzündungshemmenden Vitalstoffen und mit Homöopathie und mit Biochemie, mit Spagyrik. Also man kann da sehr, sehr viel machen und das ist auch notwendig. Denn das Problem ist, die Patientin, die hat im Grunde nur einen Weg, wohin sie sich anschließend wenden kann. Sie kann sich nur an den Operateur wenden. Denn wenn sie sich an einen Internisten wendet und sagt, ich habe extreme Bauchschmerzen oder ich habe, oder schauen Sie doch mal, ich habe Wundsekret oder ich habe Blut oder Wasser im Bauchraum und das macht mir Schmerzen. Und dann sagt dieser Arzt, seit wann haben Sie das oder woher? Und dann sagt die Patientin, ja, seit der Operation. Und dann muss dieser Arzt zu ihr sagen, gehen Sie zu Ihrem Operateur zurück. Der Operateur ist aber 100% auf die Operation und die Chirurgie spezialisiert und nicht auf die Nachsorge. Das heißt, hier wieder braucht man eine gute Zusammenarbeit zwischen einem ganzheitlichen Therapeuten und dem Chirurgen.
Kommen wir nochmal zurück auf das Thema der Hormone und der Endometriose. Die Rolle, das haben Sie gerade schon bereits beschrieben und Sie haben auch schon beschrieben, diese Form auch des hormonellen Ungleichgewichtes. Das bedeutet, wenn wir Östrogene zu Gestagenen uns betrachten und die vereinfacht, wie Sie es ausgedrückt haben, man sagen könnte, okay, Progesteron oder progesteronähnliche Substanzen würden quasi ein Faktor sein, der sich positiv auf die Symptome auswirkt, im Sinne von, dass sie abnehmen können. Welche hormonellen Behandlungsmöglichkeiten werden typischerweise in der Medizin eingesetzt? Welche gibt es aber vielleicht auch hier schon aus einer ganzheitlichen oder naturheilkundlichen Perspektive?
Was in der Medizin klassischerweise eingesetzt wird, das ist die sogenannte Endopille Visanne mit dem Wirkstoff Dienogest. Das wird klassischerweise in der medikamentösen Therapie eingesetzt und es handelt sich dabei um ein synthetisches Gestagen. Manchmal empfiehlt man auch die Hormonspirale. Das macht der Heilpraktiker für gewöhnlich nicht. Das heißt, man versucht, die Östrogendominanz naturheilkundlich zu behandeln und gleichzeitig den Progesteronanteil der Frau zu erhöhen.
Und würden Sie hier, und dann würde ich da genau gerne hingehen und gerne auch von Ihnen erfahrungsgemäß, wie Sie in Ihrer Praxis damit umgehen. Welche ganzheitlichen Therapieansätze verfolgen Sie persönlich in Ihrer Praxis bei der Behandlung von Endometriose?
Also in meiner Praxis kommen hauptsächlich die klassische Homöopathie und die Akupunktur im Rahmen der traditionellen chinesischen Medizin zum Einsatz. Und darüber hinaus ist es noch wichtig, die möglichen Nebenwirkungen auszugleichen, die durch die Einnahme synthetischer Hormone entstehen, zum Beispiel die Mineral- und Vitaminmängel. Aber genauso wichtig ist die Behandlung der Entzündungsbereitschaft. weil das ist ja im Grunde ursächlich zur Entstehung der Endometriose. Oder auch die Darmflora. Die Darmflora gerät oft durch Schmerzmittel oder durch falsche Ernährung oder durch Stress ins Ungleichgewicht, sodass es ein Ziel sein sollte, das Darmmikrobiom wiederherzustellen. Aber auch eine gesunde, funktionsfähige Leber kann dazu beitragen, dass sich die Hormonschieflage wieder reguliert. Auch übermäßiger Stress begünstigt Entzündungsreaktionen im Körper. Und deshalb sollte auf einen gesunden Lebensstil mit ausreichend Schlaf und ausreichend Bewegung geachtet werden.
Und vielleicht an dem Punkt auch nochmal, weil Sie es beschrieben haben, die Östrogendominanz, und Sie haben die medizinische Herangehensweise beschrieben, eine Hormonspirale zu verwenden, die letztendlich ja wahrscheinlich eher den Zyklus insofern beeinflusst, dass er gar nicht richtig abläuft und dementsprechend Symptome reduziert werden. So wäre jetzt meine Vermutung dabei.
Jede synthetische oder jede künstliche oder chemische Verhütung pfropft der Frau oder überlagert den natürlichen Zyklus. Das heißt, jede künstliche Empfängnisverhütung legt sich über den natürlichen hormonellen Zyklus der Frau. Und man kann eigentlich nicht mehr davon sprechen, dass sie noch einen natürlichen Zyklus hat, sondern sie hat anschließend einen künstlichen Zyklus, der aber dafür sorgen soll, dass das Östrogenlevel gerade in der ersten Zyklushälfte immer recht niedrig ist. Denn da die Endometriose und die Endometrioseherde hormonabhängig sind, versucht man eben, das Östrogen in der ersten Zyklushälfte flach zu halten, ne? Okay. Damit es gar nicht so zu dieser Ausbildung der Endometrioseherde kommen kann.
Und Sie haben gerade einige Ansatzpunkte auch bei Ihnen in der therapeutischen Praxis mit beschrieben. Für den naturheilkundlichen Ansatz, den die Östrogendominanz oder auch ein relative Östrogendominanz mit zu wenig Progesteron auszugleichen. Haben Sie da andere Ansatzpunkte, Themen, die noch mit dazugehören oder auch andere naturheilkundliche, komplementärmedizinische Ansätze, die besonders effektiv sind in der Behandlung?
Also einen wichtigen Teil stellt die Ernährungsumstellung dar. Man sollte auf alle Lebensmittel, Nahrungsmittel verzichten, die die Entzündung oder die Entzündungsneigung verschlimmern könnten. Dazu gehören vor allen Dingen Kuhmilchprodukte, Gluten, raffinierte Pflanzenöle und Soja. Also der Fokus liegt auf jeden Fall, unabhängig von jeder anderen Therapieform, auf einer entzündungshemmenden Ernährung. Eine sinnvolle Kombination stellen dann noch neben der Homöopathie und der Akupunktur zum Beispiel Kurkuma da. Kurkuma gilt als stark entzündungshemmend. Pycnogenol ist der Extrakt aus der Kiefernrinde, gilt ebenfalls wie Kurkuma als entzündungsverringernd, aber dann natürlich auch viele andere Heilpflanzen, wie zum Beispiel der Frauenmantel, die Schafgarbe oder der Mönchspfeffer.
Die dann auch zyklusspezifisch nochmal eingesetzt werden würden? Oder?
Richtig, richtig. Man würde den Mönchspfeffer in der zweiten Zyklushälfte verwenden. Und den Frauenmantel kann man den ganzen Zyklus über durchnehmen. Mhm. Aber man würde sich schon an den Zyklus halten, ja.
Sie haben gesagt, dass Sie in Ihrer Praxis den Fokus auch im Bereich der Frauenheilkunde eben auch sehen. Sind sehr viele spannende Ansätze und auch kombinierte Therapieansätze begleitend oder auch ursächlich darauf einsteigend. Gibt es die Möglichkeit, da auch für die Menschen, die uns jetzt zuhören und selbst therapeutisch tätig sind, die sich in diesem Bereich gerne weiterbilden möchten, gibt es da Angebote, Möglichkeiten? Sie sind als Dozentin ja selbst auch tätig.
Ja, es gibt die Möglichkeit, sich in diesem Bereich weiterzubilden. Die Paracelsus Gesundheitsakademien bieten ab 21.09. eine umfangreiche Online-Ausbildung an als Fachtherapeut oder Berater für natürliche Frauenheilkunde. Das Ganze geht über 16 Online-Seminartage und ein großer Teil davon werden Endometriose und chronische Unterleibsschmerzen sein.
Dann würde man genau diese Themen, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, nochmal vertiefend auch aufgreifen können. Frau Liedl, wenn wir weiterschauen über jetzt verschiedene, also über diagnostische Verfahren, über therapeutische Ansätze, medizinische, genauso wie naturheilkundliche, komplementäre, ursächliche Ansätze gesprochen haben, stellt sich trotzdem auch die Frage, was ist unterstützend oder präventiv für Frauen, die von Endometriose betroffen sind, vielleicht auch noch möglich? Und ein Thema, Sie haben das eben auch schon angesprochen, wäre schon auch die Frage der psychologischen Unterstützung, weil im Kontext einer chronischen Erkrankung und den Beschwerden, die auftreten, dem vielleicht nicht ernst genommen werden oder nicht erkannt werden, der Themen. Wie wichtig ist das bei der Bewältigung oder im präventiven und unterstützenden Kontext bei Endometriose?
Diese Erkrankung bringt nicht nur körperliche Symptome mit sich, sondern sie stellt darüber hinaus eine ganz erhebliche psychische Belastung für die Frauen und auch für ihre Partner dar. Und daher ist eine ganzheitliche Behandlung wesentlich, die eben nicht nur die medizinischen Aspekte betrachtet, sondern die Betroffenen umfassend unterstützt. Und dazu gehören zum Beispiel auch psychologische Therapien. Eine gemeinsame Bewältigung der Situation ist für die Frauen sehr hilfreich, indem man zum Beispiel Termine für Untersuchungen oder Aufklärungsgespräche oder Therapien als Paar wahrnimmt. Also es ist für jede Endometriose-betroffene Dame ganz wichtig, dass der Partner eine Unterstützung für sie darstellt und keinen weiteren Stressfaktor.
Das wäre auch ein Punkt für mich gewesen, wie man selbst oder auch Angehörige, Freunde dementsprechend im besten Falle auch mit unterstützen können. Okay, aber dann ist das auf jeden Fall etwas, was Sie auch empfehlen würden und quasi auch Teil der unterstützenden Faktoren definitiv mit aufnehmen würden.
Richtig, denn die Frauen leiden im Grunde ununterbrochen unter Schmerzen. Also chronische Schmerzen machen eben müde, machen gereizt, können auch zu depressiven Verstimmungen führen. Und von den Partnern wird in so einem Fall natürlich besonders viel Verständnis und Unterstützung vonnöten sein. Eventuell bleibt auch der Wunsch nach eigenen Kindern unerfüllt. Das heißt, man muss eine Kinderwunschpraxis mit einbeziehen. Ja, man muss sie in Anspruch nehmen. Und auch das verlangt wieder viel, viel Verständnis und Kooperation und Durchhaltevermögen von beiden Seiten.
Gibt es ganz konkrete präventive Maßnahmen für Frauen, um das Risiko für Endometriose zu reduzieren?
Also allgemein wird ein Lebensstil empfohlen, der generell als gesundheitsfördernd gilt. Das heißt, gesunde Ernährung, regelmäßig Sport treiben, auf den Konsum von Alkohol und Koffein verzichten oder zumindest stark einschränken. Und aus schulmedizinischer Sicht hilft die Pille, die Entwicklung der Endometriose zu verhindern oder zu verlangsamen.
Was bei Kinderwunsch etwas schwierig
wäre. Das ist
wäre.
Genau das Dilemma der Endometriose-Patientinnen. Sie können sich kein Leben ohne Pille mehr vorstellen, weil ihnen die Pille ein einigermaßen schmerzgelindertes Leben ermöglicht und eine einigermaßen erträgliche Menstruation, oder zumindest viele nehmen die Pille ja durch. Das heißt, sie haben gar keine Menstruation, was eine unglaubliche Erleichterung darstellt für diese Frauen. Aber in dem Moment, in dem der Kinderwunsch akut wird und es dazu kommt, dass die Pille abgesetzt werden muss, fängt das Dilemma von vorne an.
Frau Liedl, vielen Dank schon mal für die Informationen bis hierher, um da einen Einblick zu haben. Für die Menschen, die unseren Podcast schon häufiger gehört haben, wissen, ich versuche immer auch unsere Gäste etwas näher kennenzulernen. Deswegen habe ich immer wiederholende Fragen vorbereitet, die alle gestellt bekommen. Und da würde ich Sie einfach bitten, einmal ganz spontan drauf zu antworten. Die erste Frage lautet, was hat Sie dazu inspiriert, in Ihrem Bereich und insbesondere eben der Frauenheilkunde zu arbeiten?
Also die erste Spezialisierung war auf Kinderheilkunde. Das war mir eine ganz persönliche Herzensangelegenheit, weil ich Kinder über alles liebe. Ich der Überzeugung bin, dass Kinder auf uns Erwachsene so 100% angewiesen sind und auf das, was wir für sie entscheiden, und dass sie immer darauf vertrauen müssen, dass wir das Beste für sie erreichen und auch entscheiden eben. Und vor allen Dingen für ihre Gesundheit. Und da man Kinder und Frauen nicht voneinander trennen kann, weil beide eine Einheit bilden, war es natürlich selbstverständlich für mich, die Frauenheilkunde dazuzunehmen. Denn ohne Frauenheilkunde keine Kinderheilkunde.
Welche Person oder welches Ereignis hat Sie am stärksten in Ihrem Leben beeinflusst?
Also es gibt auf jeden Fall drei Therapieformen, die wirkten bei mir wie so eine Art Zündfunken. Und das war zum einen die Psychokinesiologie, die ich schon betrieben habe, bevor ich die Heilpraktikerschule begonnen habe vor 24 Jahren. Die klassische Homöopathie war ein Aha-Erlebnis und die klassische Akupunktur dann auch wieder. Also bei allen dreien wusste ich sofort, ich möchte mich darauf spezialisieren, darauf. Damit kann ich am meisten abdecken. Das entspricht meinem Denken, meinem Fühlen, meinem ganzen naturheilkundlichen Verständnis. Und ich möchte mich darauf spezialisieren. Und das habe ich auch gemacht und das war lebensverändernd.
Was ist die wichtigste Lektion, die Sie aus Ihrer Berufserfahrung bisher gelernt haben?
Dass der naturheilkundliche, natürliche Weg zumeist zum Ziel führt, auch wenn er länger dauert.
Wie sieht ein typischer Tag in Ihrem Leben aus?
Wenn meine Tochter um 7.30 Uhr das Haus verlässt, dann beginnt bei mir die telefonische Terminvergabe und die Beantwortung meiner E-Mail-Anfragen. Dann folgen Patientengespräche und Behandlungen bis in den frühen Abend. Und wenn ich Seminare vorbereite, wenn ich Skripte erstelle oder Präsentationen, dann versuche ich mir dafür immer ein Zeitfenster oder einen ganzen Tag frei zu halten, was aber meistens nicht klappt. Und deshalb bricht im Hause Lidl regelmäßig Stress aus. Wenn man je engagierter man in dem Bereich ist, desto weniger bleibt für den Rest übrig. Ja?
Und der Stress
und
ist der,
bei... Und der Rest, der rebelliert.
Und der Stress ist bei Ihnen oder bei in der ganzen Familie dann?
Wenn ich nicht zum Aufräumen und nicht zum Kochen komme, dann hat meine Familie auch Stress. Ja?
Und dann die Frage, welche aktuellen Entwicklungen oder Trends im Bereich gerade der Kinder- und auch Frauenheilkunde finden Sie besonders spannend?
Also eine neue Entwicklung kommt aus Japan. Das betrifft die Endometriose. Die Japaner haben sogenannte Fuso-Bakterien gefunden. Diese verursachen Entzündungen in der Gebärmutter und sind entsprechend an der Entstehung von Endometriose beteiligt. Und laut einer Studie hatten 64% der Endometriose-Patientinnen genau diese Bakterien in ihrer Gebärmutter. Und nun prüft man noch, ob es dafür ein spezielles Antibiotikum geben kann. Das wäre ja eine Riesenhoffnung.
Zumindest für einen Teil. Und
richtig.
Ein weiteres Mosaik in dem Puzzle. Und Sie haben das ja eben auch schon gesagt, die naturheilkundlichen Ansätze, die ursächlichen Ansätze, die ganzheitliche Therapie würde ja auch quasi das Thema des Mikrobioms, und das haben wir eben nicht nur im Darm, sondern in allen Oberflächen, und dazu zählt ja nun mal die Gebärmutter auch, die Möglichkeit von Fehlbesiedlungen, wenn es sich auf eins runterbrechen lassen würde, wäre es sicherlich ein sehr spannender Ansatz, sehr interessant.
Zumindest begleitend zu allen anderen komplementärmedizinischen Bemühungen.
Frau Lidl, ich glaube, dass wir heute einen ganz guten Überblick gegeben haben von, was ist Endometriose, welche Symptome, welche diagnostischen Möglichkeiten, auch dank Ihrer Berichte, auch Erfahrungen, auch Patientenbeispiele, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube, dass das ganz gut rübergekommen ist, dass wir hier einen Überblick auf der einen Seite, aber eben auch, welche Möglichkeiten es gibt, therapeutisch, ursächliche Ansätze zu verfolgen, präventive Ansätze und eben nicht nur für sich alleine, sondern gemeinsam auch mit Partner, Freunden und dem sozialen Umfeld insgesamt. Wenn heute uns Menschen zuhören, die entweder Symptome haben, die sehr ähnlich sind und keine Diagnose besteht, oder Menschen, die Endometriose haben und eine Diagnose haben und Beschwerden haben, haben Sie für diese Menschen, die uns heute zuhören, einen Tipp oder eine Möglichkeit, was man direkt umsetzen könnte, um das Leben positiv zu beeinflussen?
Also die gute Nachricht ist, Endometriose ist zwar chronisch und extrem schmerzhaft, aber sie ist gutartig. Das heißt, die Möglichkeit der Entartung in ein Krebsgeschehen ist fast null. Das Wichtigste ist immer eine präzise Diagnostik und man sollte nicht zögern, die Herde operativ von einem Spezialisten entfernen zu lassen. Also man sollte sich nicht ewig dahinschleppen und denken, ja, und ich möchte unbedingt die OP verhindern, sondern man verzögert einfach sein Leiden und letzten Endes kommt es dann doch zur OP, weil es nicht auszuhalten ist auf Dauer. Auf die Operation sollte man sich gut vorbereiten, am besten mit Hilfe eines ganzheitlich ausgerichteten Therapeuten, eines Naturheilmediziners oder eines Heilpraktikers. Und im Nachgang nach der Operation, ich habe es ja schon erwähnt, sowieso. Ja, man kann sich das so viel leichter machen, sein Leben vor und nach der OP. Und anschließend geht es eben dann um eine ganzheitliche therapeutische Versorgung, die aus meiner Sicht ohne konstitutionelle homöopathische Behandlung nicht zufriedenstellend möglich ist. Und was ich allen Zuhörern, Zuhörerinnen sagen möchte, ist, Menstruationsbeschwerden im Allgemeinen sind schon nicht normal. Aber starke Menstruationsschmerzen sind es gar nicht. Und keine Frau muss diese aushalten. Und es ist auch nicht heroisch, so zu tun, als wäre nichts. Wir sind keine Männer und wir sind auch keine Maschinen. Wir funktionieren einfach nicht 30, 31 Tage im Monat normal. Ja, es gibt ein hormonelles Auf und Ab. Wenn man sich in einer gynäkologischen Arztpraxis im Hinblick auf seine Beschwerden nicht ernst genommen fühlt, dann rate ich dringend zum Arztwechsel. Und das ist so das, was ich allgemein raten kann oder empfehlen kann. Ansonsten, die größten Erfolge habe ich über die konstitutionelle homöopathische Behandlung in Kombination mit Akupunktur.
Ein missverstandenes Krankheitsbild, die Endometriose, Ursachen, Symptome und ganzheitliche Therapieansätze, dazu haben wir gesprochen. Und ich bedanke mich sehr herzlich, Frau Liedl, dass Sie heute hier waren und Einblicke in Ihre Praxis gegeben haben.
Ich bedanke mich auch.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.